So, ich habe mich jetzt nicht jedem vorgestellt. Ich bin John, um genau zu sein, John Moss, und das ist Luca in Wolfung. Wir sind hier, um ein bisschen über Game Industry laufen mit euch zu machen. Wir sind, um genau zu sein, von Exit Live Adventures hierher gekommen. Das ist eine große Escape Game Firma in Berlin. Dazu erzählt Luca im ersten Punkt gleich ein bisschen genaueres, damit ihr wisst, woher wir herkommen, was für einen Hintergrund wir haben. Dann wollen wir aber relativ schnell eigentlich hoffentlich in den Teil kommen, der euch mehr interessiert, nämlich wer sind wir, was haben wir für einen Background, also was ist davon für euch vielleicht sogar relevant, wie ihr dann halt in die Gaming Industry reinkommen könnt. Und dann, was tun wir eigentlich genau? Also ist es überhaupt eine Aufgabe, die wir haben, die ihr überhaupt interessant findet? Und dann wollen wir zum Abschluss mehr oder weniger einmal kurz sagen, so, okay, Sky-Projekt, werdet ihr dann herausfinden, was das genau bedeutet. Und das ist dann das erste Projekt, wo Luca und ich dann auch konkret zusammen dran gearbeitet haben. Und dann können wir dann im Anschluss, wir wollen das alles relativ kurz halten, weil wir jetzt nicht so richtig wissen, was wollt ihr eigentlich genau von uns wissen, was könnte euch interessieren. Also deswegen wollen wir relativ schnell auch dazu übergehen, Fragerunde, also löchert uns gleich so richtig, wenn irgendwas nicht detailliert für euch genug war oder unklar, einfach loslegen. Also am Ende hoffe ich, dass wir ein bisschen mal ins Gespräch kommen, deswegen auch Game Industry Rausch. So, dann übergebe ich jetzt an Luca.
Genau. Ich fange jetzt erstmal mit den semi-spannenden Fakten an. So, was ist Exit, wo kommt das her und was für einer Branche bewegen wir uns da eigentlich? Ein paar Rahmeninfos, ein paar Fakten, weil die sich dann doch eigentlich relativ konkret, also alles, was ich da erzähle, hat relativ konkreten Einfluss auf das, wie wir dann tatsächlich arbeiten müssen am Ende. Und da fange ich einfach direkt mit Exit an. Ja, unser wunderschönes Firmenlogo. Live Escape Rooms sind mittlerweile wahrscheinlich ein Begriff, nehme ich an, richtig? Okay. Live Escape Rooms sind seit 2013 so in Deutschland gekommen. Und warum das für uns ein relativ spannendes Feld ist, wir machen das ziemlich lange. Wir haben 2014 eröffnet, im Juni, um genau zu sein. Damit waren wir in Berlin damals im selben Monat quasi der erste Live Escape Room, den es in Berlin gab. Anderes Unternehmen hat parallel aufgemacht. Das heißt, wir sind im Endeffekt in unserer Region seit Anfang an quasi dabei. Genau, es war ursprünglich mal nur so ein Testlauf quasi. Die beiden Chefs von Exit haben sich im Urlaub mal so ein Spiel gegönnt und fanden das recht spannend und hatten dann eigentlich mehr so Bock, das experimentell bei sich in ein paar leerstehenden Büroräumen zu machen, die sie noch hatten. Die haben ursprünglich die Eventagentur gehabt. Da hatten wir dann drei Missionen, jeweils nur einen Raum, super low-fi. Wir reden immer von Escape Rooms 1.0, wo du wirklich einen Raum hattest, einen bestehenden, wo du dann einfach so ein paar Rätsel draufgelegt hast, ein paar Zahlenschlösser hier und da angebracht hast. Und dann war das quasi so das, was es an Escape Rooms gab. Wir hatten drei verschiedene, also drei Räume, zwei verschiedene. Und haben da, wie gesagt, ziemlich low-fi angefangen. Wir waren nicht mal 10 Mitarbeiter. Als ich im Juni eingestiegen bin in der Firma, war ich quasi der erste Angestellte bei Exit, den es gab. Und genau, es war jetzt auch noch von der Arbeit, wie wir da rangegangen sind, die Räume entworfen haben, die Spielstand gehalten, eigentlich ziemlich low-fi. Deswegen überspringe ich das Ganze mal. Also ich erzähle jetzt nicht wirklich was zu den Spielen, die wir damals hatten, weil die nicht so interessant sind. Viel interessanter ist, wie sich Exit entwickelt hat, weil die Escape Game Branche ist wirklich explosiv angestiegen. Also es sind super viele Anbieter in ganz Deutschland aufgepoppt. Genau.
Schlimmer geworden?
Ja.
Schlimmer geworden.
Die Folge. Sind sie so?
Ja,
gut. Sieht doch mal alle in die Richtung.
So. Okay, sieht man was? Okay. Weg von unserem sehr Wohnzimmer-ähnlichen alten Exit, das damals noch in der Nähe vom Hauptbahnhof war. Okay. Ist das hier ein Bild aus unserer neuen Location, wo wir seit 2015 sind? Wir sind nämlich relativ bald nach einem halben Jahr, ungefähr nach einem halben Jahr, sind wir schon umgezogen. Wir haben per Glück und der guten Connections von unseren Chefs eine neue Location bekommen, in der Nähe vom Alexanderplatz, einem alten DDR-Luftschutzbunker vom Fernmeldeamt. Und wir waren quasi so die Ersten, die das Ding seit 1992 erstmal wieder betreten haben, war am Anfang eine riesige Baustelle. Und das Ding haben wir dann ordentlich aufpoliert und mit diversen Escape Rooms vollgeknallt. Das sind über 400 Quadratmeter, also da passt deutlich mehr rein als drei Einraumspiele. Es ist
ja, ganz schön gewachsen sind. Wie gesagt, da sind wir seit 2015 drin und da haben wir dann die Escape Rooms, die man heutzutage noch antreffen kann. Wir reden von Escape Rooms 2.0, wo man tatsächlich dann nicht gesagt hat, okay, wir funktionieren einfach nur im bestehenden Raum um, sondern wir richten den explizit neu dafür ein, bauen vielleicht ein, zwei kleine Sachen in die Räume ein, ziehen vielleicht mal irgendwo einen größeren Raum, eine Wand hoch. Die Technik hat sich ein bisschen entwickelt, also wir sind weg von den reinen Zahlenschlössern, Codepads und all so eine Geschichten kamen dazu, dass das so ein bisschen, es gab mehr Aha-Effekte im Spiel, die Technik ist besser geworden und demnach war es dann auch davon, wie wir die Spiele entwickeln konnten, deutlich befreiter, weil wir viel mehr Möglichkeiten hatten. Das Erlebnis sich dann ordentlich entwickelt hat. Ist, wie gesagt, eine Art von Escape Rooms, die man heutzutage noch viel anfindet. Auch bei uns sind noch ein, zwei Räume auf dem Stand geblieben. Ich stelle euch gleich im Weiteren ein Beispiel vor dafür. Das ist halt ein Raum, den ich gemacht habe. Genau. Und wie gesagt, bis heute sind wir im Bunker geblieben. Und da ist aber noch relativ viel dazugekommen.
Upsi. Super professionell hier, also.
Ja. Da ist noch relativ viel dazugekommen. Also in der Zeit von 2015 bis heute 2018 haben wir nicht nur mehr Spiele im Bunker eröffnet, sondern auch sehr viele Projekte außerhalb des Bunkers gestartet. Da die Branche, wie ich schon gesagt habe, sich relativ schnell entwickelt, gab es viele Anwendungsbeispiele. Viele Leute hatten Interesse daran, das für sich zu übernehmen. Zum Beispiel haben Firmen das für so Recruitment-Zwecke genommen. Am Anfang hatten sie noch ein paar Events bei uns im Bunker vor Ort. Und später haben wir dann angefangen, auch mobile Spiele zu machen, um halt direkt zum Kunden zu kommen. Dazu aber gleich mehr. Wie ich gerade sagte, hatten wir ursprünglich drei Räume in der alten Location. In der neuen Location haben wir dann mit vier gestartet und mittlerweile sind wir bei acht Missionen ohne unser VR-Spiel. Es ist immer noch ordentlich am Laufen, die Branche. Also es bleibt interessant und spannend. Man ist weiter dazu gezwungen, immer neue Sachen zu entwickeln und sich selber weiterzuentwickeln. Genau, heutzutage haben wir was Mitarbeiter so um die 60, zu den ursprünglich nicht mal 10, ist das ein ganz schöner Schritt. Das heißt, also es tut sich da wirklich einiges noch. Wie gesagt, heute haben wir nicht nur den Bunker und die mobilen Spiele und all so eine Sachen, sondern wir haben jetzt auch noch das VR-Spiel Huxley, vielleicht hat schon mal jemand von euch davon gehört. Das ist dann im Endeffekt der nächste Schritt, den Escape Rooms gehen, was dann wieder ursprünglich war es ja weg vom Digitalen, rein ins Analoge und jetzt geht wieder so dieser Weg zurück, wie kann man die Digitalität da wieder mit reinbringen und die ganzen schönen Optionen und Möglichkeiten, die das mit sich bringt, wirklich sinnvoll nutzen für die Spieler. Ursprünglich war dann halt Exit Express, das war so die erste neue Sparte, die wir entwickelt haben. Auch 2015 schon relativ bald war es von einem Radiosender, der hatte so eine Blackbox auf dem Tempelhofer Feld aufgebaut, wo Leute sich anmelden konnten per Telefon und irgendein Erlebnis machen konnten in diesem Raum. Jeden Tag war es was anderes und sie wussten nicht, was auf sie zukommt. Und die haben uns gefragt, ob wir nicht so ein Escape Room drin machen wollen. Und dafür habe ich dann das erste Mal ein mobiles Spiel entworfen für uns. Und weil das den Leuten da ziemlich viel Spaß gemacht hat und auch die Anwendungsbeispiele, also die Anwendungsmöglichkeiten halt, wie gesagt, für Messen und Kunden relativ groß waren, haben wir das dann weiterentwickelt. Auch schon 2015, damals hieß es noch nicht so, haben wir Exit Now. Das ist dann, wenn im Endeffekt Leute einen eigenen Escape Room aufmachen möchten, aber sich nicht durch das Ganze, also sich im Endeffekt das ganze Know-how selber aneignen wollen, dann sagen wir, okay, ihr könnt bei uns quasi mittlerweile als Franchise-Nehmer ein Spiel von uns bekommen oder zwei. Das sind dann so kleine Anbieter, zum Beispiel in Hagen haben wir dieses oder letztes Jahr, ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm, haben wir so eins aufgemacht, letztes. Genau, das sind dann, wie gesagt, wenn ihr irgendwann mal in Deutschland unterwegs seid und einen Exit seht, das gehört dann quasi auch zu uns. Das sind auch die Spiele, die wir dann in Berlin selber entworfen haben. Und dann gibt es noch was ein bisschen zu Exit Express gehört, dieses Out of the Box. Wir haben gesagt, manchmal ist das einfach zu umständlich, einen ganzen Raum, irgendwie einen Container irgendwo aufzubauen, um dann ein mobiles Spiel reinzuknallen. Wir haben den Gedanken, was man für ein Escape Room machen, also diese Rätselansätze, der Teamgedanke, das haben wir probiert runter zu reduzieren auf eine Kiste. Beispielsweise haben wir dann so eine große, fette Holztruhe im Stil einer Piratentruhe und dann ist das Spiel Escape Game ähnlich, nur halt aus dieser Kiste. Das gibt es dann halt dazu, wenn man noch größere Events hat und nicht alle Leute auf einmal im mobilen Raum spielen können oder wenn jemand für eine Geburtstagsparty zu Hause ein Ding haben will, kann man sich das auch mieten. Also da gibt es relativ viele Möglichkeiten, wie man das verwenden kann. Und bringt natürlich nochmal andere Anforderungen mit sich. Also da muss man anders rangehen, wie man so ein Spiel entwirft, wenn das wirklich nur auf diese Kiste reduziert sein soll. Und das neueste, größte Ding eigentlich, was dazu gekommen ist, Exit VR. Da haben wir mit einer anderen Firma aus Berlin, Trotzkind heißen die, die auf VR-Technologie spezialisiert sind, haben wir eine neue Firma gegründet, Exit Adventures. Und mit denen haben wir dann zusammen, also wir haben dann quasi zusammen mit ihnen den ersten richtigen VR-Escape Room entworfen, den es in Deutschland zu spielen gibt. Und der ist seit Mai 2017 am Laufen. Und der hat uns sogar noch ein ganz kleines bisschen bekannter gemacht. Wir haben mit dem Ding sogar schon Preise gewonnen. Sehr zu unserem Wohlwollen. Einmal den Deutschen Computerspielpreis neulich für beste Innovation und dann den VR Entertainment Award. Dieser schöne Bär, den gibt es tatsächlich in real. Der steht jetzt bei uns rum und der kann so winken wie so eine Katze. Das ist, freuen wir uns immer, wenn wir dran vorbeikommen. Genau.
Ein Desk-Ego ist dann schon.
Was?
Allein um ihn gesehen zu haben, ist dann schon
vorbeikommen. Genau, einfach nur um diesen Bären mal gesehen zu haben, um einen Pfeif zu geben. Genau, ja, wie gesagt, wir sind in der Zeit, wir sind wirklich weit gekommen. Unsere Mitarbeiterzahl hat sich explosionsartig vergrößert. Die Herausforderungen, die wir bewältigen müssen, um Spiele zu entwerfen, sind andere geworden. Die Konkurrenz ist stärker geworden. Also, als wir aufgemacht haben, wie gesagt, gab es einen anderen Anbieter. Mittlerweile sind das 15, noch mehr. Was teilweise zu Wettbewerb führt, andererseits aber auch zu Kooperationen. Das heißt, wir arbeiten teilweise auch mit anderen Escape Room-Anbietern zusammen, um bestimmte Projekte zu verwirklichen. Genau, da sind wir heute angekommen. Und ursprünglich waren die Leute, die Spiele entworfen haben, mein einer Chef, ich, es gab noch einen anderen Kollegen, der mitgemacht hat. Und dann haben wir uns ab und zu ein paar externe Handwerker rangeholt oder für uns selber gebaut mit den Leuten, die wir da hatten. Das waren dann die 2.0 Escape Rooms, die konnte man so noch machen. Und mittlerweile reden wir von 3.0, was wirklich darum geht, wirklich ein anderes Erlebnis zu schaffen. Also die Räume haben sich optisch weiterentwickelt, die Technik ist noch ausgefallener geworden. Wir benutzen viel Microcontroller, Arduinos und so ein Kram, um die ganzen Spiele noch interessanter zu machen, einfach noch viel mehr Möglichkeiten zu machen. Man wird in den Spielen keine Vorhängeschlösser mehr finden, wie es zu knacken gilt, wie es ursprünglich war, dass man da sich von Vorhängeschloss zu Vorhängeschloss gerätselt hat, sondern es ist jetzt, ich sag mal, Videospiel-ähnlicher, also das Erlebnis ist gewachsen. Und das könnten wir natürlich mit unserem ursprünglichen Team so nicht mehr bewältigen, darum haben wir uns im Laufe der Zeit neu strukturiert. Die drei Säulen dafür sind einmal Team Games, das sind John, ich und noch eine andere Kollegin. Wir haben eine hauseigene Werkstatt mit Leuten, die wirklich wissen, wie man Dinge tatsächlich baut. Also weiß nicht, ein paar Kleinigkeiten zusammengesägt und zusammengenagelt kriege ich auch noch, aber die wissen wirklich, wie es funktioniert. Elektriker ist da. Einfach so, dass wir schneller Sachen realisieren können. Und wir arbeiten viel mit extern zusammen, entweder weil wir uns Leute dazu holen, zusätzlich Manpower, weil ein Projekt relativ schnell in der Regel realisiert werden muss. Wir können uns nicht so viel Zeit nehmen, das zu bauen, das heißt, wir brauchen zusätzlich Leute, die uns dabei unterstützen können. Oder, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, arbeiten wir mit anderen Escape Room-Anbietern zusammen. Momentan mit einem arbeiten wir sehr eng zusammen. Das ist ursprünglich ein russischer Anbieter gewesen, die haben sich darauf spezialisiert, die Dinger wirklich zu bauen. Das heißt, wir können uns jetzt mehr darauf konzentrieren, unserem Team uns die Konzepte für die Spiele zu arbeiten, die ganzen Mechaniken überlegen, wie soll das Spiel jetzt endlich funktionieren, überlegen uns, wie es aussieht, wir können Prototypen bei uns und dann nehmen wir uns die Leute, die wirklich, wirklich fit darin sind, die Dinger zu bauen und schick aussehen zu lassen und die realisieren das dann letztendlich. Weil mit unserer Größe und in der Zeit, wie was geschehen muss, fällt das mittlerweile ziemlich schwer, da dem Markt schnell genug zu sein. Genau. Ja, damit genug zu Exit. Wenn ihr da irgendwie noch mehr zu wissen wollt, ich kann euch noch ganz viele andere spannende Zahlen sagen. Wenn ihr es so weit, wie gesagt, fragt nachher. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir dazu über, wer wir genau sind und ja, was wir eigentlich tun bei Exit. Wie ich gerade sagte, Team Games besteht momentan aus drei Leuten. John, mich und Christina. Christina kann nicht dabei sein heute. Genau, wir haben alle unterschiedlichen Background, gehen unterschiedlich an die Sachen ran und probieren uns in dem Team relativ schnell zu ergänzen. Genau, was genau wir machen, Christina stelle ich einfach flink so vor. Christina ist tatsächlich studierte Game Designerin, das heißt, sie bringt den Ansatz damit rein. Ich mache mit mir weiter, weil ich gerade schon am Quatschen bin. Ich habe nichts in die Richtung oder dergleichen studiert, mein eigentlicher Universitäts-Background ist Geografie. Hat erstmal nicht so viel mit Life Escape Rooms zu tun, auch wenn Geografie Raumlehre ist, aber ist nicht so wirklich, wirklich interessant für unsere Spiele. Ich habe ab und zu ein paar Geografie-nahe Rätsel in alten Spielen eingebaut, aber das war es dann eigentlich schon. Ich arbeite als Game Designer bei Exit von da. Und wie ich da gelandet bin, ist, am Anfang hat er gesagt, war die Branche sehr klein. Als ich angefangen hatte, gab es nebst mir null andere Mitarbeiter. Ich war quasi von Minute 1 an dabei. Ich wurde einfach nur gefragt, wir brauchen jemanden, der die Spiele betreuen kann. Hast du da Bock drauf? Wie der Zufall das wollte, hatte ich Interesse an Games und habe gesagt, klar, ich mache den Job. Habe mich dann aber relativ schnell, als es hieß, wir ziehen um, weil mein Chef gemeint hat, von wegen so, jo, ich kann auch mehr als Leuten dabei zugucken, wie sie so ein Spiel spielen und ihnen dabei helfen, nicht grandios zu versagen, sondern ich kann euch aus so einem Raum schreiben. Sollte dann da einen Vorschlag einreichen, einfach mal. Hat gefruchtet, haben das quasi Gedanken angenommen und das ist dann auch letztendlich die Basis gewesen für das erste Spiel, was ich dann bei Exit selber realisieren konnte, als wir zu 2015 hin umgezogen sind. Und genau, seitdem arbeite ich als Game Designer bei Exit, am Anfang noch so ein bisschen Hand in Hand mit Spielbetreuung und dann vor 2 Jahren bin ich komplett auf reines Game Design umgestiegen. Genau, hier ein Bild von meinem ersten Spiel, das ich bei Exit entwerfen durfte, das Madhouse. Eine annähernd eine Horror-Mission ist, wie gesagt, das Escape-Punkt 2.0. Wir haben die Holzwände, die an der Wand sieht, haben wir da reingezogen. Das war ursprünglich in dem Bunker die Damentoilette. Sieht jetzt gänzlich anders aus. Hat sich von den Räumen, die wir davor hatten, weiterentwickelt. Ihr seht an der Wand zum Beispiel ein Tastenfeld, was leuchtet. Also wir haben mehr Elektronik eingebaut, wie schon gesagt. Und das Spiel ist 2015 an den Start gegangen. Und das gibt es tatsächlich immer noch und verkauft sich weiterhin zu meinem Wohlwollen sehr, sehr gut. Das neueste Escape Game, was ich jetzt für uns gemacht habe, das ist 2017 an den Start gegangen. Bix The Legacy. Ihr seht, das ist ein Escape Room 3.0. Wir haben beim alten Spiel zwar ein paar Holzleister an die Wand gehauen und das wie Holzwand aussehen lassen, aber hier hat sich das einfach nochmal extrem weiterentwickelt. Also man erkennt die ursprüngliche Raumstruktur gar nicht weiter. Hinter der Tür hier und der gesamten Wand überall, das ist alles verkleidet als Hohlraum. Wir haben den Raum größer gemacht, wir sind besser drin geworden, die Fläche, die uns im Bunker gegeben war, zu nutzen. Und genau, wir haben ein deutlich ausgefeilteres Spiel gebaut, ohne Vorhängeschlösser. Genau, das ist jetzt erstmal alles, was zu meiner Person gesagt werden sollte. Und dann übergebe ich einen Job.
Klatschen ist noch
was. Achso, nächstes Mal.
So lange geschwiegen, jetzt muss ich erstmal meine Stimme aufwärmen.
Genau, ich bin John Moss. Ich bin eigentlich studierter Interaction Designer. Ich habe an der Hochschule Osnabrück letztes Jahr meine Bachelorarbeit zum Thema adaptive Live Adventures in Escape Games geschrieben. Dazu komme ich gleich nochmal zurück, aber so gesehen bin ich auch kein studierter Game Designer oder in irgendeiner Form darin ausgebildet, Games zu entwickeln. Aber tatsächlich bin ich Interaction- und Game Designer bei Exit und wie bin ich da überhaupt gelandet? Ich habe trotzdem während meines Studiums, weil es viel um Interaktion ging, immer so ein bisschen, sag ich mal, spielerische Kontexte versucht, in meine Designarbeit reinzudrücken. Und habe dann auch kurz bevor ich hier nach Berlin ging, um meine Bachelorarbeit zu schreiben, am Fraunhofer-Institut für Gamification mein Praxissemester gemacht. Und da hatte ich dann halt auch mit einer Praktikantin, also mit Praktikantin gesprochen. Und sie wusste von mir so ein bisschen so, hey, du findest doch eigentlich so Interaktionen im Raum ziemlich geil. So, du bist eben nicht so ein Screen-Fan, du findest so, hey, wir können halt viel mehr mit unserer wirklichen Umgebung halt anstellen. So, hast du eigentlich schon mal von Escape Games gehört? Und ich so, ja, irgendwie mal einen Podcast drüber gehört, aber nie einen gemacht. Hört sich ganz nett an. Aber ich möchte halt eigentlich auch ein bisschen mehr wieder programmieren und so weiter. Das finde ich eigentlich auch ganz geil. Und sie so, ja, du kannst ja mal mit einer Escape Game Firma reden. Und dann bin ich halt auf Exit gekommen und habe die gefragt, so, hey, wie seht ihr das? Ich hätte mal richtig Bock, irgendwie zu gucken, so richtig schlaue Escape Games zu machen. So Innovationsdrang ist ja da. Und dann haben die auch relativ schnell gesagt, so, ja, geil, komm mal vorbei, schreib deine Bachelorarbeit bei uns. So bin ich bei Exit gelandet, genau. Ich hatte schon gesagt, so irgendwie Interaktionen im Raum waren schon irgendwie immer so ein Thema für mich. Aber ich finde halt auch Videospiele ganz spannend, weil da viel mehr damit machen kannst und viel komplexere Abläufe sind möglich, aber ohne den Spieler zu überlasten, das ist ja auch immer so ein wichtiges Thema. Und wir haben leider kein Internet, ich kann euch das Video zu Lampedusa irgendwann mal vernünftig zeigen. Da haben wir nämlich halt einen Raum aufgespannt mit Beamern und Trackern und ein Partikelfeld im Raum simuliert, wo die Leute dann durchlaufen konnten und ein bisschen verspielt dann miteinander in Interaktion treten. Wie gesagt, Video kommt einfach nicht zu morgen, dann zeige ich das mal.
es in Bewegung natürlich spannender aussieht. Aber auch, sag ich mal, Hardware sich selbst überlegen, halt super prototypisch, haben wir hier zum Beispiel einen Würfel, auch ein Murmellabyrinth gebaut, wo drumherum Ultrasonic Sensors sind und dann läuft man drumherum und dadurch gibt sich die Platte und die LED-Leuchten verfolgt ein. Also ihr seht, obwohl ich, sag ich mal, sehr digital denke ich auch sehr haptisch. Und das ist so eben etwas, was, sag ich mal, bei Excel auch sehr viel Früchte trägt. Und einmal diese Schnittstelle zwischen Hardware, durchdachter Interaktion und trotzdem halt auch ein bisschen Informatik. So, erstmal genug zu mir, denke ich schon fast. Stell sie uns einfach gleich Fragen oder sonst was, relativ schnell durchlaufen, was ich mache. Und dann gehen wir nämlich jetzt zu, was tun wir eigentlich bei Exit? Was ja, also, wir haben gestern unten Spaß, manchmal sind wir uns selbst nicht sicher, was wir eigentlich tun. Wenn man morgens reinkommt und so denkt, so, was mache ich eigentlich heute? So, aber natürlich ist das jetzt ein bisschen polemisch, weil in Wirklichkeit, klar, wir sind die Vorfront dafür, also für die Konzeption und Planung. Also, ich sag mal, es ist ja relativ, ich weiß nicht, wer von euch hier alles hat in irgendeiner Form schon mal ein Spiel wirklich von vorne bis hinten durchexerziert oder halt irgendwie Designarbeit gemacht. Sehr gut. aber dann sage ich euch ja auch nichts Neues im Prinzip, dass halt jedes Projekt ja irgendwie seine eigenen Limitierungen mit sich bringt und man muss halt relativ methodisch daran rangehen, um zu schauen, so okay, ist das ein Produkt, das sich so umsetzen lässt, wie ich es plane. Also man muss halt relativ viele Faktoren halt berücksichtigen. Wir haben hier auch noch einen Raum, der Raum gibt gewisse Limitierungen. Wir sind auch noch ein Kundenbetrieb, das bringt auch gewisse Limitierungen mit sich. So können wir jetzt einfach das Mega-Gore-Horror-Spiel machen? So, ja, klar könnten wir, aber können wir uns das leisten als Betrieb? Also wir sind relativ krass von Limitierungen diktiert und halt auch natürlich Budget und so. Und da ist es dann halt immer das Spannende, so drumherum zu tanzen. Deswegen ist die Konzeption und Planung immer relativ ausgefeilt, seitdem ich da bin. Oder zumindest versuchen wir uns Mühe, das ausgefeilt zu machen. Aber natürlich denke ich auch, das ist für euch hoffentlich auch ein Thema. So, man kann sich schön Sachen überlegen, aber manchmal weiß man nicht so, hey, funktioniert das überhaupt so, was ich mir da überlegt habe? Und dann muss man relativ schnell daran gehen, so okay, ich mache jetzt einen Prototype. Das fällt auch meistens in unsere Sparte, dass wir auch Paper-Prototyping machen oder verschiedene Ansätze ausprobieren, um zu gucken, so okay, können wir unsere Ideen eigentlich dann wirklich noch größer und später halt vernünftig an den Markt bringen. Mein Studium hat einen relativ krassen Background auch in der Usability-Psychologie gehabt. Dementsprechend ist halt die Evaluation im Nachgang und auch eventuelle Anpassungen ein relativ großes Thema für mich. Weil wir haben ja halt die Intention, die Design-Intention, wir wollen irgendetwas und dann kommt der Kunde. Was passiert, wenn die beiden aufeinandertreffen? Anarchie. So, du kannst halt noch so einen schönen Plan haben. Wir haben schon Dinge gesehen, wo wir uns so viele Gedanken gemacht haben, so viele Prototypisierungen gemacht haben, alles durchexerziert, heuristische Evaluation und bla bla bla. Und dann gibt es jemanden in die Hand und auf einmal zieht er den Stecker einfach raus von dem Computer oder so. Und du sitzt da so, warum nimmt er den Stecker raus? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ja, der Kunde kriegt es halt immerhin, irgendetwas zu tun, womit du nicht rechnest. Und deswegen ist es halt super wichtig, dass wir auch im Nachgang die Dinge nochmal evaluieren und schauen so, okay, haben wir vielleicht einfach was übersehen? Also, es gibt halt den psychologischen Ansatz von den mentalen Modellen auch, dass, sag ich mal, jeder Mensch so ein Stück weit seine Ideen hat und seine Lösungsansätze, die er an die Welt bringt. Das ist sein Weltbild ein Stück weit auch. Und da steckt man halt einfach nicht drin. So, ich denke halt so, ja, natürlich mache ich das so oder so. Und dann hast du halt XY, macht das komplett anders.
Mal in Zahlen, warum das wichtig ist. Wir haben so bei unseren Spielen täglich einen Durchlauf von 125 Leuten und die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendjemand bei ist, der mit den Dingern irgendwas macht, was absolut nicht von uns intendiert war, ist super wahrscheinlich. Das heißt, die Sachen müssen nicht nur gut funktionieren, sie müssen auch wirklich, wirklich robust sein. Das heißt, unsere Werkstattcrew verbringt auch wirklich einen großen Teil ihrer Arbeitszeit damit, Sachen wieder herzurichten, die auf gewaltsame Weise zweckentfremdet
wurden. Ja, das Ding ist ja auch ein Stück weit, was mir auch immer ein Anliegen ist, wenn wir diskutieren, ist halt im Vergleich zu einem Videospiel, wo man, sag ich mal, dem Spieler relativ klar diktiert, so das ist dein Vokabular, dein Verbset, mit der du halt Interaktionen halt durchführen kannst, hast du hier natürlich halt alle Möglichkeiten, die passieren können. So, der Spieler könnte sich halt auch einmal irgendwie mit seinen Füßen ihm entgegentreten und du denkst, warum machst du das denn? Alles fällt durcheinander.
Wenn du die Modulargestaltung über der Exit-Boost, dass wenn zum Beispiel ein Rätsel kaputt geht, weil irgendwas fehlt, müsst ihr den Exit-Boost gleich ausstellen oder könnt ihr den jetzt zurück anpassen?
Also in der Regel ist es so, dass alles schnell zugänglich ist und man da halt kleine Reparaturen halt schnell fixen kann. Also ich glaube, es ist noch nie passiert, dass es nicht wenigstens kurz repariert werden konnte. Aber klar, wenn du da irgendwas hast, wo du sagst, so, das funktioniert halt null, die Leute verstehen es halt einfach nicht, dann ist man meistens darauf, muss man sich darauf verlassen, dass die Spielleiter die Leute da ein Stück weit durchführen. Und dann müssen wir natürlich relativ schnell agieren, so, klack, zack, das muss raus. Also modular im Sinne von, wir können halt schnell irgendwas rausziehen, aber ich vergleiche halt immer ein gutes Designwerk mit einem Bauwerk. So nimmst du etwas vom Fundament weg, kann es sein, dass alles zusammenkraft. Also das ist halt so ein bisschen die Problematik, wenn du hier so ein Rätsel einfach rausziehst, dass du eigentlich nochmal komplett ans Reißbrett gehen musst, um zu gucken, okay, was fügen wir jetzt ein, was auch Sinn macht.
Ich meine, wenn die Reparaturen halt anfallen, wenn du sie
umgehst. Ja, das ist in der meistens ist das kein Problem, dadurch, dass halt wirklich mal Leute vor Ort sind, die das direkt errichten können. Und viel davon haben wir selber gebaut oder wenigstens ansatzweise entwickelt und wissen, wie es verbaut ist, kommen wir da immer relativ schnell ran. Es ist, glaube ich, noch nicht passiert, dass wirklich Kunden kamen, etwas so sehr ruiniert haben, dass es für den Rest des Tages nicht mehr spielbar war. Wenn wir merken, dass etwas anfällig oder kaputt ist, also wir checken das ja täglich quasi, ob die Sachen noch im Schuss sind, dann können wir mit ein bisschen Vorlauf immer sagen, okay, wir nehmen uns jetzt irgendwie mal einen Tag oder sogar zwei, machen es zu, wenn es eine Reparatur ist, die länger dauert. Aber natürlich probieren wir die Sachen so modular zu bauen, dass sie schnell zu reparieren sind. Wobei, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, seit Escape Room 3.0, weil die Sachen deutlich komplizierter gebaut sind und verbaut sind, wird auch das immer wichtiger und immer schwieriger tatsächlich.
Das heißt dann, die Spielleiter können die Normen auch reparieren oder kufen die wirklich
durch? Ja, bis zum Stück weit. Es gibt natürlich dann, ab einem gewissen Punkt gibt es dann Sachen, wo wir sagen, okay, wir wollen jetzt nicht, dass unser Spielleiter vorher noch klären muss, wer das alles repariert. Da haben wir dann explizit natürlich die Werkstatt am Start, immer Leute da, die das quasi eher mehr imitiert ist und wirklich die Sachen dann reparieren können. Aber Kleinigkeiten reparieren die Spielleiter on the fly selber.
Also 6 Tage die Woche ist auch eigentlich die Werkstatt besetzt. Es ist nur der Sonntag, wo es dann vielleicht mal kritisch sein könnte, aber in der Regel ist es wirklich so Kleinigkeit, die kaputt geht. Irgendwie die zerreißenden Zettel und dann sagt, scheiße, dann holt man einen aus dem Spare und dann ist alles wieder cool. Aber so richtig, dass es knallt und irgendwas komplett nicht mehr geht, ist halt, glaube ich, seitdem ich da bin, nicht passiert. Aber notfalls haben wir auch dafür so Contingency Plans, also dann gibt es halt Ausweichmöglichkeiten, andere Räume, die wir anbieten können, dann kriegen wir natürlich auch Gutscheine und so weiter. Das ist natürlich der super GAU. So, Kunde geht rein, alles bricht zusammen und man kann es reparieren. Genau, fängt einfach an zu brennen. Ups.
Hatten wir in der Form zum Glück noch nicht. Nein.
Aber wir haben einen Feuerschutzbeauftragten, falls es mal brennt.
Selbst wenn es da uns gibt.
So. Noch 2 kurze Slides zu dem, was wir eigentlich wollen. Ich habe kurz gerade angedeutet, dass ich meine Bachelorarbeit zum Thema adaptive Light Adventures und Escape Games gemacht habe, weil Luca spricht ja die ganze Zeit von erste Generation, zweite Generation oder 2.0, 1.0 und es gibt halt die berüchtigte 4.0. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal die Paper von Scott Nicholson gelesen zum Thema Escape Games. Müsst ihr auch nicht, ich muss nicht für meine Bachelorarbeit reden. Auf jeden Fall, der hat halt gesagt, der nächste Schritt und, sage ich mal, das ultimative Ziel ist, dass diese ganzen Räume komplett autonom funktionieren können. Also, dass da kein Spielleiter ist, der sagt so, hey, Moment, du musst halt das und das machen, sondern dass halt Systeme in place sind, die sagen so, fangen an zu blinken oder weisen irgendwie von alleine drauf hin. Da kann man halt noch eine ambiente Intelligenz aufgreifen. Also, es ist ein ganzer Rattenschwanz, der dahinter steckt. Aber es ist halt super spannend, wie sieht eigentlich die nächste Generation aus? Wie können wir halt diese Räume intelligent machen? Ich bin auch ein ganz großer Verfechter davon, dass wir aufhören, die Dinger Escape Games zu nennen, weil das meiner Meinung nach das Szenario unglaublich limitiert. Es ist halt ein Raum, du steckst die Leute rein und die müssen halt irgendwie raus. Im Live-Adventure-Bereich oder halt, sag ich mal, Spatial Interactions ist halt viel mehr zu machen. Du kannst halt komplett andere Szenarien machen. Zum Beispiel hatte ich halt mal ein Konzept letztes Jahr angesprochen, von wegen, dass du in einem Raumschiff fliegst und von draußen versuchst, einen Weltraumkrake reinzukommen. Super langweiliges Szenario vielleicht, aber halt so die Idee, dass die Leute halt gar nicht im Raum unbedingt Spiele machen, sondern halt versuchen müssen, dass etwas in den Raum eindringt. Deswegen rumlaufen und dann verschiedene Dinge machen, da dann das Thema intelligenter Raum hinzukommt, dass der Raum wirklich versucht zu schauen, was macht der Spieler jetzt eigentlich und versucht dementsprechend den Spieler aufzuhalten. Also das ist halt etwas, womit wir uns eigentlich auch relativ viel beschäftigen. So, wie können wir eigentlich halt auch vorankommen. Natürlich sind die zeitlichen Deadlines, die wir meistens haben, auch ein bisschen der Inhibitor, dass man sagt so, nope, das machen wir nächsten Monat und dann kommen wir nächsten Monat auch nicht dazu. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir wollen. Was wir auch wollen, Als ich bei Excel anfing, gab es, Luca hat zum Glück sich so ein bisschen immer dafür interessiert, so hey, wie nähere ich mich eigentlich so einer Problemlösung mal ein bisschen methodisch? Gehe ich halt an sowas ran, dass ich halt auch hinterher sage, ich habe halt alles durchdacht oder zumindest halt versucht, alles zu durchdenken, was ich durchdenken sollte. Aber sowas gab es halt nicht großartig, als ich da anfing. Und natürlich bin ich mir auch darüber im Klaren, wir wollen niemals ein Template oder sowas haben, sondern es geht halt immer mehr darum, so okay, wie kann ich halt mit jedem Designproblem, wie kann ich dafür eine Designlösung entwickeln und diese Methodik dann halt auch aufzugreifen. Zum Beispiel hier ist halt so ein Standard-Design-Prozessablauf, dass man halt die Analyse des Problems erstmal macht, dann halt eine Synthese daraus zieht und dann direkt in die Evaluation. Das hört sich so banal an, aber das wird in den meisten Industrien halt einfach nicht beherzigt, dass man halt wirklich so eine Art Schleife machen muss und halt auch iterativ an Dinge dran geht. So bei uns war es halt bis vor kurzem oft immer so achso, du bist fertig, los geht's. So, nee, ich habe einen kleinen Aspekt schon mal ausprobiert, ich bin mir nicht sicher, ob es geil ist, ich rede nochmal mit 5 Leuten und dann gucke ich mir nochmal an, wie es geiler machen kann. Also diese Schleifen sind so ein großes Thema, deswegen wir auch die Methodik versuchen immer weiter bei uns zu festigen. Wir haben jetzt auch letzte Woche so eine Art 10-seitiges Design-Dokument gemacht, wo wir halt verschiedene Aspekte aufgeschrieben haben, die wir berücksichtigen wollen. Also alle, die morgen beim Workshop sind, die können den Prototyp dafür gerne mal angucken. Wir haben 2 Exemplare mitgebracht, wo ihr durchblättern könnt. Aber sieht nicht hübsch aus. Also.
Was man hier anspricht, wie ich schon meinte, unsere Branche entwickelt sich halt relativ schnell und dadurch, dass wir halt immer schnell wettbewerbsfähig bleiben müssen und das leider ein sehr großer Punkt ist, das ist halt einer der Hauptgründe. Also das ist auch so ein bisschen der Branche und dem Wettbewerbsdruck geschuldet, dass gar nicht so viel Zeit einem gegeben wird, wirklich nochmal eine Sache ranzugehen, das nochmal eine Woche ruhen zu lassen, dann nochmal durchzuexerzieren, sondern wir haben immer mindestens einen Chef im Nacken, der immer sagt, so schnell, nächste Woche, fertig. Und darum ist halt diese Sache, dass wir probieren, auf unserer Arbeitszeit, ja, wo wir unsere Projekte abarbeiten, halt auch immer uns probieren, ein bisschen Zeit freizuschaufeln, an solchen Sachen weiterzuentwickeln, damit wir eben auch, wenn viel Zeitdruck da ist, halt methodisch sehr effektiv arbeiten können und halt die Spiele nicht anfällig sind und wir nicht nochmal rangehen müssen im Endeffekt. Es gibt nichts Schlimmeres als, du baust ein Escape Room fertig, lässt das Ding 2 Monate laufen und stellst dann fest, da funktioniert irgendwas gar nicht gut, das checken die Spieler überhaupt nicht, wir müssen den nochmal für eine Woche offline nehmen und umbauen. Und deswegen ist es halt auch wahnsinnig wichtig, dass wir in unserer Arbeitszeit, also ein Teil unserer Arbeitszeit dafür drauf geht, dass wir halt Methoden entwickeln und halt probieren, besseres theoretisches Grundgerüst dafür zu schaffen.
Yeah. So, Fallbeispiel Sky.
Oh ja, genau, Sky. Sky ist ein anderes Beispiel, wie wir ein Escape Room gemacht haben, oder wo wir ein Escape Room gemacht haben. Das war kein Spiel, was für unseren Bunker bestimmt ist, sondern das war ein Spiel, das wir für Sky gemacht haben. Sky Deutschland kam auf uns zu und wollte von uns, kein schönes Foto dafür, dafür gibt es nachher ein kleines Video dazu. Der Kunde kam auf uns zu und sagt, okay, für folgenden Rahmen, nämlich so eine Anti-Piracy-Kampagne am Laufen und dazu gab es halt Ausstellungen bei ihnen
In Unterföhringen.
Unterföhringen bei München, genau. Da gab es nebst Ausstellungen halt dann auch diesen Wunsch, dass es ein Escape Room gibt, wo die Leute diese Thematik Anti-Piracy, warum gefährdet das mein Job, warum ist das schlecht für die Industrie, warum ist es, also wofür wird, weiß ich nicht, Geld, das damit erwirtschaftet wird, genutzt, dass sie das nicht nur quasi in einem Vortrag so präsentiert bekommen frontal, sondern dass sie das also tatsächlich selber aktiv erleben können und durchspielen können. Und deswegen hat Sky uns gebeten, auf diesen Grundlagen für Anti-Piracy sein, die eben genannten Problematiken sollen angesprochen werden, sollen wir ein Spiel machen, wo es nicht nur darum geht, dass die Spieler da drin Spaß haben, sondern dass sie eben auch was lernen. Also wir probieren also die Dimension halt Lerninhalte zu vermitteln, in das Spiel mit reinzubauen. Was dann letztendlich im Entwicklungsprozess auch eine entscheidende Aufgabe ist, dass wir das mussten. Es soll zwar Spaß machen, aber wir müssen halt immer darauf achten, dass es nicht nur ein cooles Rätsel ist, sondern dass es halt auch bestimmte Inhalte vermittelt. Genau, am Anfang, als die auf uns zugekommen sind, haben sie uns dann halt bestimmte Dinge präsentiert. Also eine Story hatten sie schon im Endeffekt parat, was sie überhaupt haben wollten. Wir haben dann nochmal durchgegangen, was davon wollen wir denn tatsächlich wirklich so umsetzen. Sind sie uns in einigen Sachen zu polemisch? Wollen wir das als Firma wirklich vertreten? Und da ging es dann eine Weile hin und her. Und als wir uns geeinigt hatten, hatten wir dann noch 4 Monate und über den Zeitraum hinweg erstmal 2,5 Leute, um das ganze Ding zu entwickeln. Also nicht nur das Konzept, sondern auch alles, was damit Programmierung zu tun hat. Und weil ich Programmieren völlig Niete bin, ist das alles so ein Jungle geblieben.
Genau, hatten wir halt relativ wenig Zeit, dieses Projekt umzusetzen. Und darum ist das ein gutes Beispiel dafür, was wir machen in unserer Arbeit. Weil wir ein Escape Room machen. Wir haben nicht diesen klassischen, okay, wir nehmen uns jetzt viel Zeit und bauen im Bunker ein Spiel. Rahmen, sondern wir müssen tatsächlich kundenorientiert schnell einen Raum anfertigen. Und einer der entscheidenden Punkte, worauf sie Wert gelegt hatten, ist dadurch, dass es Escape Room traditionell ein sehr analoges Spiel ist, aber die Thematik sehr digital ist, war das einer der entscheidenden Punkte, denen wir uns nähern mussten. Dazu erzählt euch John mehr, dieses analog versus digital.
Ja, genau. Also prinzipiell, ja, es ging halt viel um so dieses Thema Hacker und, naja, und natürlich sind alle Leute, die halt einen illegalen Stream im Internet gucken, ganz, ganz böse. Und ob man nun dahinter steht oder nicht, das war halt Kundenauftrag, aber wir mussten halt gucken, so okay, aber das alles passiert halt auf dem Bildschirm. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, dass ich jetzt halt ein Teil einer Anti-Piracy-Taskforce bin und ich dann halt irgendwelche Rätsel oder irgendwelche Hinweise in meiner eigenen Zentrale ansuchen bin. Das war so einfach so thematisch ein unglaublicher Bruch, den wir uns halt gegenübergestellt haben. Und deswegen war es halt viel so, okay, wie können wir es halt eigentlich machen, dass wir, also wir haben halt hauptsächlich so gearbeitet, dass wir Interfaces entwickelt haben, die überhaupt keinen Sinn auf den ersten Blick machen. Also so, man schaut da drauf, so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wer von euch erinnert sich noch das erste Mal, als man Photoshop oder Unity oder irgendetwas in dem Bereich halt mal aufgemacht hat, man drauf geguckt hat und dachte so, what the fuck is this? So, das will ich niemals lernen. Und so diese Idee haben wir halt im Prinzip versucht aufzugreifen. Und so, es war alles voll mit Symbolen und Wörtern, die überhaupt keinen Sinn machen. Und man musste dann halt anhand des analogen Raums anfangen, diese Interfaces zu verstehen. Also um dann halt die Rätsel zu lösen, muss man dann halt gucken, so okay, Spyware-Analyse-Software benutzt man halt so. Und dann hat man halt dann am Interface dann angefangen, Sachen rumzuklicken. Es gab auch ein paar Sachen, die dann halt mehr halt wirklich motorische Rätsel waren. Das war das erste Mal, dass wir wirklich etwas hatten, was mehr ein Videospiel mit einem Alternative Controller im Raum war. Da nämlich ein Serverspiel, wo Viren versuchen, auf den Server einzudringen, und jeder, der hier so ein bisschen von Servertechnologie versteht, kriegt jetzt gerade schon das Kotzen. Aber so haben wir es dann halt überlegt, so okay, dann fliegen diese Viren auf die Serverpartition zu und man muss die halt rausziehen, damit die Viren bloß nicht da drauf kommen. Und dann hat es super viel Spaß gemacht, das auch zu machen, und halt auch die Kunden haben alle total Bock daran. Man muss halt einfach so ein bisschen ignorieren, dass das so alles nicht so funktioniert. Ne? So, aber prinzipiell kann man halt eigentlich da abschließen, auch dann nämlich direkt dann zu sagen, das war das erste Mal, also Lukas und mein erstes Projekt zusammen, und das war auch das erste Mal, dass wir wirklich sehr methodisch an so ein Thema rangegangen sind, und dementsprechend war die Reception halt eigentlich großartig. Also ich bin drei Tage,
wie lange war ich da?
Zweieinhalb Tage halt vor Ort beim Launch von dem Projekt, das war 2 Wochen dann halt im Unterföhring in München. Und klar, es gab halt 1-2 Bugfixes, die ich halt vor Ort einfach nur schnell reparieren musste, aber prinzipiell sind die Leute da halt super begeistert durchgegangen und auch, das war jetzt nicht so schwierig. Klar hatte man da so 1-2 Dinge, wo man da saß so, Moment mal, ich habe da 5 Hinweise für den Raum gelegt, warum verstehen sie es immer noch nicht? Aber ja, man hat aufgeschrieben, mit nach Hause genommen und nächstes Mal macht man es anders.
Besser.
So, und dazu, weil es halt super dröge jetzt gerade, wenig Bildmaterial dazu gewesen, aber einen wunderschönen Trailer, den Hanna gemacht hat.
Hanna ist auch eine Kollegin von uns, die macht viel digitale Geschichten.
Und wir haben ein Audio. Moment.
Ja, wir müssen immer probieren, möglichst viel von dem, was wir tun, natürlich auch über Facebook und diverse andere Social-Media-Kanäle nach außen zu tragen, damit Leute nicht vergessen, dass es uns gibt, weil auch wenn sie bei uns spielen waren, das alles ganz toll finden, hilft so ein Reminder immer noch mal wiederzukommen. In jedem Raum nur einmal, genau. Deswegen ist es halt auch so wichtig für uns so von Vorteil, dass wir so viele verschiedene Missionen haben, weil wir haben verschiedene Themen. Also zum Beispiel, wir hatten jetzt gerade, das war am Anfang so bei Sky, schon wieder ein Hackerspiel, wir haben auch schon bei uns einen Hacker. Hackers Home heißt das, also da ist die Mission halt ein Hacker auch, der will ein böses Virus hochladen. Wir haben aber auch in Game of Thrones zum Beispiel ein Mittelalterspiel, wo du in einen Kerker eingesperrt wirst, weil du durch eine Burg arbeiten musst. Oder halt eben noch das Madhouse, was eine Horrormission ist. Das heißt, wir haben verschiedene Genres,
mit verschiedenen Ansätzen auch für die Spieler. Also die sind nicht alle nach dem 0815-Schema gleich aufgebaut, sondern der Kunde kann sich reinspielen. Also es gibt ein paar einsteigerfreundliche Spiele, kann sagen, okay, ich komme wieder, ich habe Bock, ein schwierigeres Spiel zu spielen. Spiel, du kannst nachfragen, okay, wo liegt der Fokus drauf von der Art der Rätsel, die kommen. Und dass du dann natürlich immer möglichst viele verschiedene Sachen spielen kannst. Und wenn du jetzt ein kleiner Escape Room-Anbieter bist und nur zwei Missionen hast, die sich sehr ähnlich sind, hast du natürlich nicht so das Interesse daran, also als Kunde wiederzukommen und noch einen Raum zu spielen, sondern du suchst dir was anderes. Und deswegen ist es halt für uns immer wichtig, dass wir möglichst schnell viele neue Sachen entwickeln und an den Start bringen, damit Leute verschiedene Dinge erleben können. Ja, wir wechseln dann die Räume aus. Also ab einem gewissen Punkt, wenn wir eine Mission neu bauen, dann heißt es, okay, zack, Mission, die letzte, die wir abgeschlossen haben bei Alien Invasion hieß das, haben wir den Raum dicht gemacht, alles was da drin war rausgerissen, Wanddecke, Boden weg und neu gebaut und da ist jetzt Bixby Legacy drin. Und was dann natürlich für den Kunden ein komplett anderes Erlebnis ist, dann kann wiederkommen, neues Spiel spielen.
Aber tatsächlich, also wir haben halt mal, als ich angefangen hatte, mal Bachelorarbeit zu schreiben, das thematisiert, inwiefern halt wieder spielbare Räume halt auch wirklich ein Ding sein sollten. Finde ich halt auch immer noch super spannend, wenn man halt sagt, okay, diese ganzen adaptiven Settings sind halt in der Lage, wie ein cooles Videospiel, dass halt sie immer schwerer werden oder halt richtige Highscore, das ist nicht Highscore in dem Sinne, aber halt, dass es irgendwie eine Art System gibt, an dem man sich messen kann, so wie geil habe ich diesen Raum gemacht oder halt, dass man da Strategien implementiert, dass du sagst so, ey, wollen wir halt nächste Woche wieder hingehen, ich habe eine geile Idee, wie wir diese dritte Stufe irgendwie knacken können oder so. Also das ist ein Thema, aber tatsächlich zeigt die Statistik gerade, dass fast alle Besucher irgendwie Erstbesucher sind. Also gerade sind wir nicht unbedingt an dem Punkt, dass halt wirklich unsere Kundschaft sagt so, okay, ich habe jetzt alle Spiele durch, was mache ich jetzt?
Also ja, in Zahlen 60% Erstkunden immer noch. Wobei das natürlich dann auch nur nach einer Statistik geht. Wir haben vorne bei uns an der Rezeption ein Tablet, da kannst du einen Fragebogen machen. Das heißt, wenn jetzt jemand spielen war und sagt, oh, das ist mega cool und das nächste Mal mit drei anderen Leuten kommt und einer von den Personen den Fragebogen für uns beantwortet und von unserer Statistik hilft, dann steht da wieder nur neuer Erstkunde. Aber das heißt nicht, dass nicht schon mal jemand da gewesen sein kann. Das ist sehr häufig der Fall, dass jemand kommt und sagt, oh, das war total cool, ich habe mit meiner Firma hier und der kommt dann wieder. Mein Mitbewohner zum Beispiel war am Anfang sehr skeptisch und hatte nicht mal Lust, ein Spiel zu testen bei uns. Und der war dann von der Firma aus dazu verdonnert, bei uns spielen zu kommen. Und fand das mega cool und seitdem steht er quasi, wöchentlich nicht, aber steht immer mal wieder da, um ein Spiel zu spielen und freut sich, wenn er was testen darf. Und so funktioniert das dann halt, dass viele Leute zwar schon da waren innerhalb eines Teams, aber auch viele Neukunden mit angestellt werden. Er bringt dann andere Freunde mit, die das zum ersten Mal spielen. Und deswegen ist das mit der Wiederspielbarkeit halt auch. Madhouse? Was ist damit? Das ist unterschiedlich, wie groß die Gruppe ist. In kleinen Gruppen ist der Eintrittspreis ein bisschen teurer. Ich glaube, es sind 25 Euro oder so. Und dann haben wir halt das so gestaffelt. Dass
also pro Kopf.
Genau, pro Person. Und das heißt dann, und danach ist dann so, jede weitere Person kostet 10 Euro mehr. Also so im Schnitt, wenn man mit einer durchschnittlich großen Gruppe 5 oder 6 Leute kommt, sind es 20 Euro pro Person. Was relativ nah am Durchschnitt ist, was so verlangt wird. Es gibt billigere Räume, aber auch teurere Räume. Genau. Ja.
Spielzeit?
Bei uns sind das 66 Minuten, die man hat, um diesen Raum zu knacken. Wenn man nicht durchkommt, dann wird man nicht direkt rausgeschmissen, sondern man hat dann immer noch die Möglichkeit, mit dem Spielleiter zusammen die restlichen Rätsel durchzugehen, wenn man darauf Lust hat. Aber in der Regel sind die Räume immer 60 Minuten lang. Also wir haben irgendwann nur als wir umgezogen sind, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt 66 Minuten statt 60 Minuten, einfach um ein bisschen was anderes zu haben. Und seitdem setze ich das sofort. Die mobilen Spiele, die gibt es gerade so jetzt für Messen oder Entertainment und so eine Geschichte, sind dann 33 Minuten lang und dem sind die Spieler darauf ausgelegt, dass es leichter ist, dass man einen schnelleren Einstieg findet in die Rätsel. Und dann gibt es halt das immer so gestaffelt, das VR-Spiel ist 44 Minuten lang. Und je nachdem, was für ein Spiel man spielt, hat man halt unterschiedlich viel Zeit.
Ja, also das Sky-Projekt war auch 33 Minuten lang.
Ja, da mussten 1500 Leute durch in zwei Wochen. Also da war das dann auch so ein Faktor, so okay, wir können jetzt kein 66 Minuten Spiel machen, da müssen einfach die Leute durch. Also das war auch eine Herausforderung, dass man halt je nachdem, für was das Projekt gedacht ist, dann halt auf die Spielzeit anpassen kann und das Spiel dann anders strukturieren muss. Es ist nicht damit getan, dass man sagt, okay, wir haben 66 Minuten Rätselraum und wir schmeißen jetzt so 50% der Rätsel, die in der Mitte des Spiels sind, raus und schieben das so ein bisschen zusammen und funktioniert das Spiel nicht. Dann ist natürlich der Einstieg immer noch darauf ausgelegt, dass man mehr Zeit hat, den Raum zu erkunden und das funktioniert dann in einem 33 Minuten Game zum Beispiel nicht, weil einfach die Fehlertoleranz, dass die Spieler sich verwenden, viel kürzer ist.
Das ist aber halt auch überhaupt Spielzeit, ist halt auch ein ganz spannendes Thema, eine Schwierigkeit, um die Schwierigkeit halt anzupassen, weil ein Stück weit, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt mein Spiel super easy, weil wir halt keine Lust haben, dass die Leute ständig Hinweise brauchen, sie sollen mehr selbst auf Dinge kommen, hast du leider halt auch die Kehrseite, dass es sein kann, dass die Leute für 66 Minuten gezahlt haben und aber in 30 Minuten durch sind. Und sich dann halt, obwohl sie sich eigentlich einfach selbst loben sollten, so sehr geil, wir haben es geschafft, juhu, sagen sie dann so, hey, ich fühle mich verarscht, ich habe für 66 Minuten diesen Raum bezahlt und jetzt habe ich in einer halben Stunde durch. So, was mache ich jetzt? Und deswegen ist leider halt auch so ein bisschen der Ansatz immer so, ja, mach's mal schwieriger, mach's mal halt ein bisschen zu voll, sodass es halt fast gar nicht machbar ist. Und dann halt lieber so, okay, wenn es die Gruppe nicht schafft, dann führst du sie so ein bisschen durch Hinweise halt da durch. Das ist halt irgendwie so eine schwierige Sache, weil halt auch dieses Hinweise geben ist irgendwie etwas, das ist ja relativ intrusiv, also man sitzt da so und dann kommt Bong. Also das sind so Ansätze, die ich halt aus Game Design Sicht oder halt auch Usability-psychologischer Sicht halt relativ spannend finde, weil ich dich halt auch komplett rausreißen kann. Und teilweise ist der Mensch auch zu viel Einschätzung halt in der Lage. Also
ja, und gerade halt auch mit der Kundenzahl, wie gesagt, das ist halt auch wirklich ein extremes Problem, also einfach wirklich was wir berücksichtigen müssen. Ein Neukunde, der zum ersten Mal ein Spiel spielt, geht natürlich noch wahnsinnig viel vorsichtiger rein. Vielleicht über die ersten 5 Minuten des Spiels rum so im Raum, weiß gar nicht genau, was er machen soll, weiß nicht, was er anfassen darf oder so. Und jemand, der schon, keine Ahnung, 20 Escape Rooms durchgeballert hat, das gibt's, die sind dann super, die sind super fix, die kennen dann schon bestimmte Rätselansätze und wissen, wie sie Probleme schneller lösen können und sind viel schneller. Ja, und dann kann man natürlich auch als Spielleiter, kann man das den Spielern nicht schwieriger machen, wenn sie gut sind. Man kann nur, wenn sie schlecht sind, ihnen ein bisschen über die Arme greifen. Und ja, da probieren wir so die Waage zu halten. Also wir probieren natürlich den Raum nicht so schwer zu machen, dass man ihn ohne Hilfe nicht durchkriegt. Also ja, das ist ein interessanter Punkt, also eine gute Frage.
Da steckt man viel Menschen dahinter. Okay, jetzt.
Was war eure beste Zeit beim Spielen?
Unsere beste Zeit, die wir selber irgendwo hatten oder die jemand bei uns hatte?
Lass auch aus. Das ist nur ein Song, deswegen lass ich an den Boxen
erlauben. Ohne Songs ist aber viel langweilig. Egal.
Lass einen Song erlauben.
Die beste Zeit, die es bei uns gab, liegt, glaube ich, knapp unter 30 Minuten. Weil, wie gesagt, wenn Leute viele Spiele gespielt haben und wissen, wie das funktioniert, dann sind sie wahnsinnig schnell. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Oder?
Was für Statistiken zu den Spielen? Wie schnell ein Spiel
durchschnittlich? Ja, wir haben immer für jede Gruppe, die bei uns spielen kommt, haben wir eine Karte. Da steht drauf, wie viele Leute das waren, wie schnell sie waren, wie viele Hinweise sie gebraucht haben. Und dann wird das dabeiweise immer ausgewertet und dann sehen wir ja auch an den Zahlen, ob ein Spiel beispielsweise zu schwierig ist für eine 3-Personen-Gruppe. Wir haben zum Beispiel bei Madhouse auch die Mindestspieleranzahl von 12 auf 3 hochgeschraubt, weil wir gesehen haben, 2 Spielergruppen haben weniger Spaß haben.
Okay. Ja, ich bin auch nicht irgendwie doof oder so, aber es war vorher nicht so lila, oder?
Nee, das ist erst seitdem gerade das Bild
weg war. Na gut. Wollen wir das einfach so machen, dass wir Videorunde morgen machen? So, wer Bock hat oder so?
Morgen
sind wir
nicht
so. Ich versuche es einfach mal durch klassische
auszuklären.
Das kann auch wieder.
Das ist ein bisschen psychedelischer dann.
Nee.
Um den Mangel an Sound auszugleichen. Die Kurzfassung, wie so ein Projekt dann durchgeführt wird. Am Anfang wird wahnsinnig viel diskutiert und Sachen aufgeschrieben. Dann ist wahnsinnig viel Stress, das alles noch möglichst in der Zeit zu bauen. Dann wird vor Ort beispielsweise hier ein riesiger schwarzer Container aufgezogen. Dann wird das Spiel in Windeseile reingebaut und dann gibt es Spieler, die sich daran austoben. Ja, unsere Chefs lieben solche Videos.
War übrigens auch von Jan Weiss, war auch in der Uni. Messers, der hat so einen gelben Container.
Stimmt.
Ja, genau. Also okay, eine der Sachen, die wir machen, wie man sagt, mit Ernest & Young, die wollen jetzt nur noch EY genannt werden. Genau, mit denen haben wir so ein Roadshow-Ding am Laufen, dass wir halt an Unis gehen und so Recruitment machen. Und da gibt es dann halt auch eins unserer mobilen Escape-Games zu spielen. Also vielleicht hört sich immer falsch, dass du irgendwas auch bist. Hast du es geschafft?
Ja, ich kannte das ja dann. Das war ja tatsächlich, das war auch so ein großer von dem ersten, was du gemacht hast.
Achso, von was kam? Ja, okay, gut.
Aber ich komme mich nicht mehr so gut daran erinnern, deswegen war es gar nicht so.
Ausreden, alles ausreden.
Ich habe es so geil.
Okay, ja. Dann würde ich sagen, legen wir los, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, alles. Dialog ab jetzt.
Ja. Was für eine Zielgruppe habt ihr eigentlich? Grob, also was für Leute kommen denn?
Bei uns im Bunker jetzt, ganz klassisch. Ja. Ganz pauschal gesagt alle. Also wir haben alles von 10 bis 80. Das ist eine der Dinger, dadurch, dass wir halt relativ groß und relativ bekannt sind, kommen halt wahnsinnig viele verschiedene Spielergruppen zu uns. Und demnach müssen unsere Spieler dann halt auch, warum die Frage vielleicht geschärft wird, auch angepasst sein, dass wir halt ein möglichst großes Publikum damit erreichen, dass ein möglichst großes Publikum die Spaß an den Spielen haben kann, weil du kannst einen super komplizierten Escape Room bauen, der für Fortgeschrittene ist, wo es wirklich nur um schwierige Rätsel geht, hat ein Anfänger vielleicht nicht so viel Spaß dran. Oder ein Escape Room, wo es darum geht, irgendwie ganz tolle, dass er ganz schick aussieht und eine Geschichte dahinter steht. Da gibt es auch Spielertypen, die das feiern, der durchschnittliche Spieler findet, aber auch das langweilig. Das heißt, wir müssen da immer so einen Spagat fahren, dass es für möglichst viele Leute.
Wobei, wenn ich einmal kurz nämlich da weiter darauf eingehen darf, wir thematisieren das auch gerade, dass wir halt das eigentlich konkretisieren sollen, weil es gibt so einen wunderbaren Spruch, der das halt zusammenfasst, nämlich von wegen so, wenn du halt ein vernünftig durchdachtes Konzept hast, da werden auch Zielgruppen, die du eigentlich nicht ansteuerst, das auch feiern können. Ja. Also deswegen muss man sich irgendwie fokussieren und nicht das alles verbessern. Das versuchen wir jetzt gerade so, okay, nee, wir sagen jetzt auch einfach, dieses Escape-Game soll halt eine geile Story erzählen oder dieses Escape-Game soll jetzt halt, was weiß ich, die Hardcore-Gamer halt ansprechen oder die richtig krassen Escape-Game-Enthusiasten. Und dann werden die anderen halt folgen, wenn das Projekt gut ist oder das Produkt gut ist. So, dass dieses Hin- und dieses Verbessern, das ist nämlich gerade auch so ein Ding, das mir Bauchschmerzen macht.
Das ist eine der Sachen, von denen wir weg wollen. Ja. Eine der Sachen, die sie noch so ein bisschen ist. Ja.
Wie viele Räume habt ihr in dem
Hotel? Wie viele Räume? Wir haben 8 Räume, lass mich nicht lügen. Wir haben ein Madhouse, wir haben ein Hackersong, wir haben 2x Secret Prison, das ist ganz beliebt, man kann das heißt so schön, man kann es im Battle-Modus spielen, wir haben 2x, Leute können das gegeneinander spielen. Das heißt, eine 16-Mann-Gruppe teilt sich auf 2 Räume auf und zockt dasselbe Game und dann hinterher wird einer ausgedacht, wer schlechter ist. Wir haben Game of Thrones, das ist im Endeffekt eine Doppelmission, die kann man nur im Battle spielen, wo noch viel mehr Interaktion ist, wo Spieler, sind wir auch dran, das besser zu machen gerade, wirklich per Zaubersprüche in Interaktion treten und die anderen ein bisschen foppen können. Dann haben wir Biggs the Legacy. Wir haben ein mobiles Spiel aufgerüstet bei uns, was man zocken kann, und wir haben das Feuerspiel. Ja, genau. Haxen, ja.
Damit sind eure Kapazitäten da ausgerüstet?
Aktuell sind, also das eine Spiel, das ursprünglich mal ein mobiles Spiel war, was wir ein bisschen aufgerüstet haben, damit es ein Escape Room ist, da haben wir nebendran noch einen Raum, Wanddurchbruch ist schon gemacht, wir müssen ein bisschen von der Wandverteilung abnehmen. Und wenn wir die Zeit haben, gibt es dann da einen zweiten Raum und machen das ein bisschen größer, aber noch einen kompletten Raum kriegen wir aktuell bei uns leider nicht mehr rein. Aber ich habe auch kein Problem damit, den alten Raum wieder zuzumachen, weil der ist schon entworfen. Das finde ich nicht mehr interessant. Ich kann auch einen neuen dann einbauen.
Insofern, man sieht auch einfach die Qualität von alten Dingen. So teilweise siehst du das so, ja, das geht nicht mehr.
Ist 2.0.
Es sind auch teilweise Spiele, an denen keiner von uns mitgearbeitet hat und man da durchgeht und sagt so, warum habe ich eigentlich Zahlenschlösser in einem Mittelalter-Game? Verstehe ich nicht.
Ja, das Mittelalter-Spiel, das durfte ich jetzt. Das ist mein aktuelles Projekt. Das legen wir gerade für einen Franchise-Kunden neu auf. Da gibt es halt keine Zahlenschlösser mehr, es gibt nicht mal mehr so Hinweise bei Monitor, wo so Text ankommt, sondern das probieren wir dann wirklich dann weiterzuentwickeln. Also das heißt, wenn wir ein neues Spiel machen, machen wir nicht per se immer direkt ein komplett neues Spiel, sondern heben ein bestehendes Spiel auf eine einfach aktuelle Ebene.
Erstens, wie geht ihr
damit
um, das Team, das da oder die Leute, die da kommen, sehr immobil sind oder teilweise selber? Also ich meine, es kann jetzt einer dabei sein, der schon 20 Escape-Rooms gespielt hat und der hat seine, was weiß ich, einen kleinen Bruder oder kleine Schwester dabei, die, was weiß ich, vielleicht 8 ist oder so und dass dann alle gleich viel Spaß haben, weil wir verschiedene Rätsel haben und wie macht ihr klar, wer ist für welches Rätsel man soll.
Meistens, also was ja das Coole an so einem Escape Room ist, meistens ist es wirklich das Ding, dass Gruppen dann
anfangen, wirklich zusammenzuarbeiten, automatisch. Und das funktioniert in der Regel sehr gut. Wenn wir Gruppen haben, wo wir merken bei den Spielern, okay, da gibt es irgendwie Probleme, jemand kommt nicht zu Wort, weil manchmal hat man dann jemand, der wahnsinnig laut ist, wahnsinnig dominant ist. Und jemand anders, der deutlich schüchtern ist in der Gruppe, der kommt dann nicht so zu Wort. Als Spielleiter probiert man da natürlich dann auch so ein bisschen Einfluss drauf zu nehmen. Also da wird man dann von den Hinweisen vielleicht ein bisschen intensiver und sagt, ja, hört doch mal auf Person XY, da habe ich einen sehr guten Vorschlag gehört und probiert die Gruppen so ein bisschen ranzuführen. Und aus demselben Grund haben wir auch für unsere Spieler ein Konzept. Wir hatten einen Arbeitspsychologen. Der hat ein Konzept entwickelt, die Guided Game Reflection, wo es tatsächlich darum geht, dass Kunden zu uns kommen. Das sind dann meistens Teams, die von Arbeitswegen aus zusammenarbeiten müssen. Die werden in so einen Raum gesteckt und dann wird analysiert, okay, wie agiert ihr im Team? Wer hat welche Stärken, wer hat welche Schwächen? Und dann probieren wir auf der Basis dann sogar herauszufinden, okay, woran hapert es? Wie könnt ihr besser werden? Oder was sind eure Stärken? Also das probieren wir, also das ist uns bewusst, dass es so ist, und wir probieren es gezielt halt sowohl zu nutzen, als auch halt den Leuten dabei zu helfen, besser zu werden. Mein Chef sagt immer so, ja, man kommt als Gruppe und geht als Team. Er steht drauf, Videos, Abkürzungen und so gerne Sprüche.
Aber wobei man halt auch sagen muss, also jetzt in den Day-to-Day-Rätselentwicklungen versuchen wir halt, das relativ homogen anstatt heterogen zu halten. Also man kann leider nicht irgendwie sagen, so, okay, das ist jetzt das Spiel für die kleine Schwester, dieses kleine Rätsel, und das ist jetzt das für die alte Oma, die vielleicht noch ein bisschen besser sich an die Historie erinnern kann. Also wir setzen da ein bisschen auch auf die Kommunikationsfähigkeit von dem Team. Also wir teilen eigentlich sowieso niemanden ein. Die kommen halt als Gruppe, sind halt meistens auch Leute, die sich kennen, oder ist das halt durch eine Betriebsfeier. Also das ist halt meistens schon vorgegeben, wer da miteinander spielt. Und dann ist das auch ein bisschen mehr verbeten, dass sie miteinander reden können. Also das ist leider auch ganz oft so, dass man da Gruppen hat, die den Mund nicht aufkriegen. So, einer hat irgendwie, fummelt an irgendetwas rum und man sitzt da so, ja genau, das ist das wichtige Ding gerade, kommunizier das doch. Irgendjemand hat nämlich ein ähnliches Ding in dem Raum gesehen und dann sagt er halt nichts, geht aber weiter. Und dann ist es so, wir müssen miteinander reden. Und das, deswegen gibt es auch ein Briefing am Anfang, wo man versucht, jetzt so ein bisschen das eindringlich zu verklickern. So, ihr seid halt 16 verschiedene Augäpfel, so jeder sieht was anderes, jeder interpretiert das anders, wir müssen miteinander reden.
Wie macht ihr das, wenn ihr Hinweise gebt? Habt ihr dann eine Rolle, sowas bei sich Raumschiff und Mission? Oder seid ihr einfach der Spielleiter, der völlig unverblümt Tipps gibt und gar nicht anscheinend erweckt, Teil der Spielleiter zu sein?
Unterschiedlich. Anfangs haben wir das mal so probiert, dem Spieler so ein bisschen eine Rolle zu geben, hat aber nicht wahnsinnig viel dazu beigetragen, es hat es nicht viel besser gemacht. Wir sagen den Leuten am Anfang im Briefing ja, okay, es gibt einen Spielleiter, der kann euch weiterhelfen. Das heißt, das ist eine der Sachen, die Leute, außer wirklich gute Gruppen, die absolut keine Hinweise brauchen, aber sobald eine Gruppe einmal einen Hinweis gekriegt hat oder eine Gruppe hat, die sich wirklich gut daran erinnern kann, dass es einen Spielleiter gibt, die stehen dann auch manchmal, wenn sie weiterkommen, so direkt von alleine vor der Kamera, mich an und sagen, Hinweis, bis da was kommt. Es ist den Leuten sehr, sehr klar, dass er dieser Spielleiter ist, der ihnen hilft. Wir probieren die Hinweise dann nicht so super platt zu formulieren wie, okay, das ist die Lösung, sondern es gibt dann so ein bisschen, fast schon ein Rätsel vorprobieren, das manchmal zu präsentieren, oder wir zeigen ihnen ein Bild, was wir ihnen schicken können, was andeutet, wie man das Rätsel lösen könnte. Es gibt da so sag ich mal, Stufen, wie wir anfangen. Wir haben auch vorbereitete Hinweise, weil man merkt, ab einem gewissen Punkt, so, okay, an dem Rätsel hast du öfter mal eine Anfängergruppe, die hat dieses Rätselprinzip kennt sie noch nicht, sie wissen noch nicht genau, wie es funktioniert, und da gibt man dann ähnliche Hinweise. Und wenn dann irgendwie ein Spieler dann wirklich schönen Hinweis raus hat, der wirklich cool ist, so im Raum passt, thematisch irgendwie noch ein Wortspiel mit drin hat oder so, dann wird der eingespeichert und das hilft dann auch neuen Kollegen, die halt zum ersten Mal Spiele betreuen, wenn sie halt nicht wirklich wissen, wie sie einen Hinweis schreiben, die können sich an solchen Sachen orientieren und dann halt demnach auch direkt selber besser im Spiel geben. Und Bilder haben wir natürlich auch.
Die Spieler sind aber nie im Raum selber, sondern
außerhalb. Genau. Genau, wir haben in der Regel in jedem Raum eine Kamera drin, meistens sogar mit Nachtsichtgerät, weil die Spieler das Licht ausmachen. Dann wir wirklich checken, wo ist ein Problem, und dann können wir helfen. Und in den Monitoren, die in dem Raum verteilt sind, also es gibt nicht in jedem Raum immer einen Monitor, aber es ist immer ein Monitor zugänglich, wenn man so viel Zeit man hat und wo dann auch ein Hinweis drauf erscheinen kann.
Ich sehe dabei, es gibt halt viel Platz nach oben in der Industrie. Also es sind so ganz viele Kleinigkeiten, wo man sagt, boah, ich kann mich jetzt nicht mit jedem Problem auseinandersetzen. Aber zum Beispiel dieses Monitor-Ding ist halt auch irgendwo ein Immersionsbruch. Also wenn man jetzt zum Beispiel Game of Thrones, halt ein bisschen mein Erzfeind bei uns, weil halt so viele Sachen sind, die halt einfach nicht stimmig sind. Zum Beispiel halt, da ist halt ein großer TFT-Monitor, der da irgendwie im Raum steht und 10 von 66, Für Game of Thrones, genau. Für Game of Thrones.
Noch besser, die haben halt ein Tablet.
Hast du schon mal Tablets im Mittelalter gesehen? Ich nicht.
Ja, aber das ist ein gutes Beispiel, was der Game of Thrones genannt hat. Wie gesagt, ich sitze ja gerade an einem Update für Game of Thrones, was wir in Dortmund bauen, und da haben wir das Problem angegangen. Es gibt keine Tablets mehr, es gibt keine Monitore mehr in dem Spiel. Hinweise wird es jetzt für bestimmte Rätsel geben über Sounds tatsächlich. Also wir probieren bei einem Rätsel, wenn sie nicht wissen, was für Gegenstand sie benutzen müssen, wenn das irgendwie unklar ist, einen Sound abspielen zu können, der den Spielern suggeriert, ah, okay, dieser Sound, was könnte das sein? Oder, genau, ja, wo denkt mich dieser Sound hin? Vielleicht auch mal einen eingesprochenen Hinweis. Der Spieler, der wird immer noch die Möglichkeit haben, per Mikrofon zu den Gruppen zu reden, auch falls mal jemand Panik hat oder so. Ist das notwendig, dass der Spieler wirklich, also Spieler auch direkt in den Gruppen interagieren kann. Aber wir probieren davon wegzukommen. Es gibt keine Tablets mehr, sondern der Spieler bewegt sich wirklich komplett frei, ohne ein digitales Medium in dem Raum. Ja?
Wie viele Besucher braucht ihr so im Monat pro Raum, damit sich der Raum rechnet ungefähr? Oder in der Schule sagt ihr, okay, der rechnet sich, oder das war ein Block? Oder
also der Raum als solches.
Ja, auf einmal der Raum mit Breaking Point sozusagen.
Der Raum rechnet sich. Also in der Entwicklung kostet so ein Raum, je nachdem wie groß er ist oder ob es halt ein Update ist, zwischen 15.000 und 65.000, und dann kann man halt Kundenpreis hochrechnen, wie lange müssen Spieler da spielen, bis es sich gerechnet hat. Ja, da probiert man natürlich dann immer sozusagen aus, nicht jetzt quasi neues Investment zu machen, sondern aus Gewinn quasi die nächsten Raumentwicklungen dann zu finanzieren.
Ich weiß jetzt auch gar nicht, was unsere Miete genau ist oder so, also da kommen ja ganz viele laufende Kosten halt natürlich auf den Preis heute runter, aber, ja.
Aber die meistens ist es tatsächlich so, die Räume sind so gut gebucht, der Antrag ist groß genug, als dass wir uns darüber nicht direkt Sorgen machen müssen. Also die Leute kommen und spielen das Sachen, am Wochenende sind wir in der Regel immer noch ausgebucht. Also es, teilweise Leute halt beim Anrufen, hey, sie wollen spielen, aber es gibt keinen freien Termin mehr, wann können sie das nächste Mal? Und demnach ist das nicht so, weil ich mir jetzt bisher groß Gedanken gemacht habe.
Mhm.
Der Markt ist noch groß. Es ist aber tatsächlich auch so, dass der Markt sich jetzt halt langsam ist der Markt voll. Es gibt genügend Anbieter. Es gibt auch schon wieder Anbieter, die verschwinden, wo es sich nicht mehr rentiert. Und es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man bekannt ist, dass man groß ist. Und dadurch, dass es uns in Berlin halt schon quasi seit Stunde Null gibt als Escape auf dem Escape Room Markt in Berlin, kommen die Leute. Und halt dadurch, dass wir halt franchise-mäßig relativ gut unterwegs sind. Also in Deutschland gibt es ein paar Anbieter. Wir sind aber auch wirklich international mittlerweile vertreten. Also es gibt Leute, die Franchise nehmen in den USA, Südafrika, Italien, Spanien. Dadurch sind wir relativ gut aufgestellt und die Leute kommen. Das ist richtig. Und es wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln, sodass halt kleinere Unternehmen zumachen, wenn neue Unternehmen aufmachen, halt Franchise-Nehmer. Eine schöne Aussicht hat man in Russland, da ist der Markt ein bisschen älter. Und da ist tatsächlich jetzt halt so, also einer von diesen anderen Anbietern, mit dem wir zusammenarbeiten, hatte ich ja gesagt, ist ursprünglich ein russischer Anbieter. Da ist es halt wirklich so, dass größere Unternehmen kleinere Läden aufkaufen, das Schild ändern, das gehört dann dazu, dieser Franchise-Gedanke ganz groß ist. Und entweder wirst du von einem großen Unternehmen aufgekauft oder du verschwindest irgendwann. Also darum ist der Markt halt relativ,
ja, sehr relativ darauf relativ angelehnt hoch. Im Prinzip. So, ja, Exit hat halt gerade so ein bisschen einen großen Vorteil, so dass sie halt eines der ersten waren. Man hat halt natürlich dann Presse, Search Engine, Kits und so weiter, so TripAdvisor sind wir relativ weit oben. Das bringt natürlich auch viel. Aber ich sage halt die ganze Zeit so, ja, aber ruht euch nicht darauf aus, weil im Prinzip wie die Videospielbranche, es braucht halt nur jemand um die Ecke kommen und sagen so, ja, aber ich fange halt direkt schon an mit geiler Scheiße und ihr ruht euch noch auf euren alten Sachen halt aus. Und dann wird es schon wieder schwieriger, weil es halt eine Sättigung gibt. Da braucht halt jemand, so, wenn da jemand reinkommt und es auch schafft, dann frisst er uns direkt die Kunden weg. Und dementsprechend, na, ich meine, Atari ist ja auch tot so ungefähr. Also ganz viele große Videospielentwickler von damals sind ja halt platt gegangen, weil sie halt nicht mitgegangen sind mit den neuen Strömungen. Und so ein bisschen sehe ich das halt auch die Gefahr für die Escape-Game-Branche.
Könnt ihr mal ein bisschen zum Markt in Berlin allgemein sagen, also wie viele große Firmen gibt es davon und wie ist so das Verhältnis für den meisten, wir sind ein Arbeiter zusammen.
Okay.
Und die Russen, wie ich es jetzt mal, haben sich mittlerweile...
Ja, so Final Escape.
Final Escape.
Gebiet einen Namen.
Haben die sich mittlerweile, also die haben ja wahrscheinlich auch noch einen Laden, ja. Aber es ist absehbar, dass sie sich wahrscheinlich doch eher Richtung Bauernliebe gehen und dann irgendwann in den Laden vielleicht sogar aufgeben oder, also gibt es da so Veränderungen im Markt?
Ja, man sieht auf jeden Fall Veränderungen. Also vor einer ganzen Weile haben wir angefangen, eine wöchentliche Statistik zu führen dazu, welche Escape Rooms gibt es, wie gut sind die ausgelastet. Die Statistik umfasst mittlerweile bei uns nur noch 10 Anbieter, uns eingeschlossen,
weil viele kleinere Anbieter einfach, okay, jemand, der ein, zwei Räume anbietet, ist wettbewerbsmäßig, interessiert uns nicht. Es gibt bestimmt 15 oder mehr Anbieter in Berlin. Vielleicht sind es auch schon 20, vielleicht sind es auch mittlerweile nicht mal mehr 20. Das heißt, der Markt sieht halt so aus, dass es unterschiedliche große Anbieter gibt. Wir sind einer der größten Anbieter. Wir haben viel so Corporate Events, dass halt wirklich eine Firma kommt, die bringt dann einen Haufen Leute mit 50 Stück oder so, die bringt dann alle Räume auf einmal. Sowas können wir abgreifen. Und dann gibt es andere Anbieter, die sich halt mehr auch auf den Bau konzentrieren. Final Escape zum Beispiel, die haben einen Laden, der wird nicht in absehbarer Zeit zumachen. Der läuft nicht total Bombe, die sind nicht ständig ausgebucht, aber sie brauchen den Laden halt auch, weil sie bauen die Spieler. Es muss ja ein Kunde kommen und sagen, okay, ich will mir das angucken. Was baut ihr da eigentlich? Ist die Qualität da? Um das halt so zu nutzen. Und dann gibt es einen anderen wirklich guten Escape Room Anbieter in Berlin, der heißt The Room. Die haben durch nur drei Räume, haben jetzt gerade wieder einen oder machen jetzt demnächst wieder einen auf. Das ist ein wahnsinnig kleiner Laden, die wollen nicht super viele Leute abgreifen, die haben dann mehr so die Sparte, wir probieren halt wirklich die super gebauten Räume, also 3.0 quasi in höchster Qualität herzustellen, die nehmen sich viel mehr Zeit zu entwickeln, weil die einen anderen finanziellen Background haben, also der Betreiber von dem Laden macht das quasi als Hobby, weil der irgendwann mal irgendwas mit IT gemacht hat und viel Kohle hat, das heißt, das ist ein komplett anderer Zugang zu dem Markt, den die haben. Und so gibt es halt unterschiedliche Anbieter und im Vergleich zu den anderen Anbietern, was die Buchungslage angeht, wir bewegen uns im Schnitt so, im Sommer nimmt es mal ein bisschen ab, wir bewegen uns jetzt gerade so um die 70%, Ausbuchung 75%. Und damit sind wir eigentlich immer ziemlich weit oben auf. In der Regel liegen wir hinter der Room zurück, die halt wirklich immer fast nahezu komplett ausgebucht sind, weil sie wahnsinnig klein sind und die Leute wissen, okay, wir gehen da hin, weil wir ein cooles Spiel spielen wollen. Und der einfach einen Ruf hat, also eine andere Kundengruppe abgreift. Und so gibt es dann halt Läden wie The Room, mit denen verstehen wir uns gut. Wir gehen öfter mal auch bei Team-Events bei denen selber spielen, die waren auch bei uns zocken und so eine Sachen. Mit denen verstehen wir uns sehr gut, wir tauschen uns aus. Auch mit denen hatten wir schon mal eine Kooperation, mit denen haben wir das erste Game of Thrones gebaut zum Beispiel. Mit Final Escape verstehen wir uns sehr gut, weil die einen anderen Markt haben. Und dann gibt es andere Anbieter, die quasi in einem ähnlichen Kundenbereich fischen wie wir. Und da ist dann halt natürlich der Konkurrenzdruck einfach so da. Da willst du dann sagen, okay, ich will das bessere Spiel haben, ich will mehr Kunden abgreifen. Und da ist dann im Endeffekt der Druck da. Aber dadurch, dass es halt unterschiedlichen Zugang zu dem Markt gibt, haben wir halt auch Kooperation da, also es ist nicht nur Konkurrenz. Und dadurch, dass Berlin sehr groß ist, spielt auch die räumliche Distanz immer eine Rolle. Also The Room sitzt irgendwo ganz weit oben im Nordosten, wir sind relativ zentral, das heißt auch da ist halt so das Einzugsgebiet, wie kommen die Leute dahin, treffen die, also finden den Laden zufällig, das ist ganz anders und darum, hoffe, das beantwortet deine Frage.
Ja.
Okay, sehr schön. Gibt es weitere Fragen? Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Fragen. Und wenn ihr irgendwie noch was haben solltet in dieser Zeit, wir sind jetzt erstmal noch da, kommt immer auf uns zu.